Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. Da er geschäftlich im Westen unterwegs war, konnte ich in dieser Folge Antonio Cervino begrüßen. Mit gerade einmal 27 Jahren ist er alleiniger Managing Director der Firma Stegmüller, einem Schornsteinhersteller aus Villingen-Schwenningen, tief im Süden der Republik. Wie es dazu kam, warum es nun eine italienische Connection gibt und wie die Schornsteinindustrie die Zukunft angeht, erfahrt ihr jetzt. Ja, ich habe heute jemanden mit einem sehr südländisch klingenden Namen zu Gast, Antonio Cervino. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er ist Managing Director, habe ich gelesen, von der Firma Stegmüller. Hallo Antonio.
Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung. Freue mich, hier zu sein. Richtig, Cervino.
Cervino, okay. Ja. Ja, ich kann ja lernen.
Bedeutet auf Deutsch übrigens, wusste ich auch erst durch einen Kunden von uns, Matterhorn.
Okay.
Ja, war mir bis jetzt neu, aber also steckst hat mir ein Kunde selber gesagt. Ja.
Okay. Und du bist in Deutschland aber geboren oder bist
richtig,
ja,
geboren,
aufgewachsen. Aber deine Eltern sind dann direkt aus Italien rübergekommen?
Die sind oder? Noch in Italien geboren, dort aufgewachsen, okay. Süditalien, Kalabrien, um genau zu sein.
Okay, toll. Jetzt bist du in der Schornsteinbranche gelandet. Wie bist du da hingekommen?
Ja, ziemlich interessante Geschichte eigentlich. Ich will gar nicht zu weit, zu lang ausholen, wobei wir haben ja Zeit, glaube ich. Gell? Ich hatte angefangen, also ich habe einen ganz normalen Schulwerdegang, ja, Grundschule, dann ich hätte zwar auf Gymnasium können, aber wollte ich nicht, das war dann okay. Ein bisschen zu, wollte nicht ein Streber sein, dann ist man auf die Realschule, da waren alle Freunde auch, ja. Da wollte man doch noch irgendwie weitermachen, bin aber aufs Wirtschaftsgymnasium und wollte eigentlich immer ein duales Studium machen. Mhm. Hat dann aus diversen Gründen so nicht mehr ganz geklappt, habe dann eine Ausbildung zum Industriekaufmann angefangen und musste dann im zweiten Lehrjahr fast abbrechen, weil okay. Der Laden eben geschlossen hat. Das war ein Fachhandel für Maschinen und Werkzeuge.
Ja.
Und mit einer kleinen ausgelagerten Produktion, deswegen durfte ich das machen als Industriekaufmann. Okay. Und die Firma Stegmüller hat mich damals, ich habe mich viel beworben, aber ich verstehe es auch, im zweiten Lehrjahr nur noch ein Jahr Azubis nimmt man vielleicht nicht so unbedingt gerne auf. Die Firma Stegmüller und der Herr Thomas Stegmüller persönlich hat mir da die Chance gegeben.
Okay.
Und so bin ich in die Schornsteinbranche reingerutscht. Ja, das war so der erste Schritt.
Also gar nicht wirklich beabsichtigt.
Ja. Nee, total also ich habe öfter mal gesagt, wenn ich als Kind ein Haus gezeichnet habe, habe ich wahrscheinlich ohne Schornstein gezeichnet. Also ich habe wahrscheinlich die Schornsteine am Haus nie gesehen, wenn ich ein Haus also durch die Straßen gefahren bin, aber jetzt sieht man alles.
Ja, schlimm, sieht man, ne? Wenn man sich damit Wahnsinn. Beschäftigt, dann sieht man täglich irgendwelche Schornsteine, die richtig oder nicht richtig sind.
Genau. So Berufskrankheit. Gerade wenn man dann Thema Italien, wenn man da mal hingeht, dann ist es nochmal ganz anders, eine ganz andere Geschichte.
Ja. Mein Opa hat 30 Jahre auf Elba gelebt, der hatte eine Rohrkonstruktion bis zum Schornstein, hat das durch das ganze Haus geleitet, einwandig.
Wahnsinnig.
Und, ich habe gedacht, das geht gar nicht, aber der hat damit die Bude geheizt und den Schornsteinfeger hatten die da oben auf dem Berg auch nicht, war kein Problem.
Eben.
Er wusste, dass er halt irgendwie alle 3 Wochen das Ding sauber machen musste, aber ja.
Hat irgendwie funktioniert.
Genau, so ist es. Du hast dann aber tatsächlich noch ein duales Studium auch bei Stegmüller gemacht, oder?
Richtig, das war ja auch immer so mein Ziel und Thomas Stegmüller, den ich bis heute noch ein sehr gutes Verhältnis habe, hat mich da auch unterstützt. Ich habe ihm gesagt, das ist mein Ziel, das möchte ich gerne noch machen und hat mich da auch unterstützt, mir die Chance gegeben. Ich war der erste duale Student bei der Firma Stegmüller überhaupt. Und das war Studiengang Technical Management, technisches Management, also ist angelehnt ans Wirtschaftsingenieurwesen. Nur das gab es hier bei uns direkt in Schwending vor Ort nicht, sondern eine abgespeckte Version. Das war dann 70% Wirtschaft, 30% Technik.
Okay.
War aber gut. Also gerade die ganzen Statikthemen etc. hat mir schon nochmal einen tieferen Einblick auch in manche Bereiche gegeben, die ich in der Praxis anwenden konnte. Dann in der Firma Stegmüller. Und habe dann aber im fünften Semester abgebrochen.
Okay. Wie kam's?
Ja, mit dem zusammen fängt die ganze Geschichte auch vielleicht nochmal an, interessanter zu werden.
Okay.
Ich bin ein sehr leidenschaftlicher Typ. Wenn ich was mache, dann immer mit sehr viel Leidenschaft und da stecke ich immer sehr viel Herzblut rein. Ob es davor in dem Handel war, Maschinen und Werkzeugen oder dann auch durch Zufall vielleicht in der Schornsteinbranche. Ich lese mich da dann auch wirklich ein und versuche wirklich auch mein Bestmögliches dabei rauszuholen. Für mich, aber auch für alle, die ich entsprechend betreue, also Kunden, Partner etc. Bedeutet also, ich habe ja dann direkt, ich war immer so vom Typ her der Vertriebler, muss ich zugeben. Und war dann auch direkt im technischen Vertrieb im Innendienst und war dann auch total immer, also Kundenbeziehungen, Kundensupport war mir immer extrem wichtig. Wir hatten ja auch schon zu tun miteinander, auch während der Ausbildung noch oder dann danach während dem Studium. Ich habe auch dann, so frech wie ich auch immer war und mutig, sage ich jetzt mal, meine private Handynummer einfach mal in die Agentur reingeschrieben.
Okay.
Ja, war, ob das jetzt hier Compliance oder Firmen gewünscht war oder nicht. Ich habe es einfach mal gemacht. Viele Kunden haben mich auch privat angerufen, ob es mal ein Samstag oder so war. Aber ich war total offen dafür hat dann auch wirklich mit sehr vielen Kunden ein sehr gutes Verhältnis, auch ein persönliches Verhältnis, das über die Geschäftsbeziehung hinausging.
Okay.
Und ja, ich denke, das können wir alle berichten. Das war dann, also ich habe im Jahr 2020 angefangen mit dem dualen Studium und ab 21, insbesondere 22, ging es dann los, dass wir regelrecht einen gewissen Boom hatten in der Branche. Also sowohl jetzt, klar, hängt ja miteinander zusammen, Ofen, Heizungsbau oder auch hier in der Schornsteintechnik.
Ja.
Und ich habe das ein bisschen auch schon kommen gesehen. Wir hatten natürlich jetzt noch nicht so diese digitalen Prozesse. Wir waren nicht gewappnet dafür, für so einen Ansturm wie viele andere, auch größere Hersteller, aber auch nicht. Das haben alle gemerkt, weil es ja die Jahre davor eher wegen rückläufiger war oder eher stagnierend war. Und ich habe das ein bisschen kommen gesehen, habe immer mal wieder gewarnt, dass wir da entsprechende Weichen setzen müssen. War natürlich aber immer nur 3 Monate vor Ort in der Praxisphase.
Also, ja, klar.
Und an dem Punkt, das war dann kurz vor der Langpraxisphase, wo ich dann 6 Monate im Betrieb wäre, das war im Juli 2022.
Ja.
Wo ich wieder zurück in die Firma bin. Ich war auch öfters nach dem Studium dann abends oder am Wochenende da und habe da versucht. Also die Firma Stegmüller hat mich da sehr unterstützt und ich bin jemand, der auch sehr dankbar ist und gelernt hat, man muss erst dienen, bevor man verdienen darf.
Okay.
War auch lange Zeit immer nebenher in der Gastronomie tätig. Ich habe sehr früh geheiratet und einen Sohn bekommen. Da war es einfach aus finanzieller Sicht auch notwendig.
Ja.
Hat dann nicht so lange gehalten, aber das ist schon mal ein anderes Thema. Um wieder auf den Punkt zu kommen. Wir waren dann in einer Situation, wo wir eine extrem lange Lieferzeit hatten. Und nicht nur das, was mich am meisten geärgert hat, ist, dass die Aussage, die wir dann im Innendienst oder von der Firma aus treffen konnten, war nicht mehr zu halten. Und ich bin vom Typ her jemand, der, wenn er sein Wort für irgendwas gibt und gerade mal so eine gute Kundenbeziehung aufgebaut hat, die Jahre davor, auch mit, ich sag mal, überdurchschnittlicher oder nicht überdurchschnittlicher, aber ich sag mal mehr als eigentlich normal ist und es auch gerne mit Herzblut macht, da baut man sich ja auch einen eigenen Ruf auf und einen eigenen Namen und ein eigenes Gesicht in der Branche auf und das war mir immer ganz, ganz wichtig. Und zu der Zeit habe ich einfach gemerkt, es macht keinen Spaß mehr, weil wir können den Kunden, also wir hatten nicht nur eine extrem lange Lieferzeit, wir hatten auch einen extrem hohen Rückstand und eine, also wenn wir einen Kunden 4 Wochen zugesagt haben, musst du davon ausgehen, dass es doch 2 Wochen später kommt, die Ware. Oder einzelne Produkte, wo es einen sehr großen Flaschenhals gab in der Produktion, vielleicht sogar noch länger. Und ich habe mir das ein paar Wochen angeschaut und war an einem Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich verliere hier einfach auch meine Kundenbeziehungen mit den Kunden und bin dann zum Thomas Stegmüller persönlicher und habe ihm das so gesagt, dass wir hier irgendwas ändern müssen, weil ich kann das so selber nicht mehr vertreten.
Okay.
Und mehr oder weniger gesagt, dass wenn wir das hier so nicht ändern, ich wahrscheinlich gucke, dass ich ein Auslandssemester mache, weil okay. ich möchte hier nicht meinen, also bis wir dann irgendwie aus dem Loch da draußen sind, weil irgendwie, da habe ich vielleicht egoistisch reagiert, vielleicht aber auch bewusst ein bisschen einfach was verändern wollen und ein bisschen versucht zu drücken, auch wenn ich nur dualer Student war, ich war da immer so frei, ich bin ein ganz offener, ehrlicher Typ. Und so kam es dann, dass er mich eben gefragt hat, ob ich nicht ein paar Ideen habe, ob ich nicht in der Zeit, in den 6 Monaten jetzt mal in die Produktion, in die Logistik, in den ganzen Betrieb könnte, um da uns ein bisschen einfach auch zu unterstützen.
Ja.
Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, habe die ersten Wochen damit angefangen und dann ist es ziemlich gut gelaufen. Wir haben ziemlich schnell gute Veränderungen verzeichnen können und dann kam mir mein Angebot, hey, wenn ich das weitermachen soll, weil ich merke einfach, wie viel Zeit, Energie und Leidenschaft man da reinstecken muss.
Ja.
Das geht wirklich über das Normale hinaus. Ich mache es aber gerne, ich bin offen dafür. Das geht aber nicht in 2-3 Monaten. Dafür braucht man längere Zeit. Und ich möchte nicht, dass es dann nach der Zeit, wenn ich wieder zurück bin, entsprechend wieder vielleicht in eine andere Richtung geht und alles, wo man sich so Mühe gegeben hat, entsprechend nicht mehr gilt. Deswegen habe ich mir dann gesagt, hey, ob ich jetzt das Zertifikat, ob ich jetzt die Bescheinigung habe, ob ich jetzt einen Bachelor habe und wie man es heute alles nennen mag, ist es mir ziemlich egal. Mir geht es immer um die Praxis und wenn ich das so weitermachen soll, dann will ich auch gewisse Rückendeckung haben, weil sonst kann ich gerade in dem jungen Alter diese Veränderung einfach nicht durchbringen. Und so ist dann alles entstanden und so habe ich dann die Position auch im Januar mit Einzelprokura und als Betriebsleiter bekommen.
Okay.
So ist das Ganze entstanden.
Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Gerne, 27.
Ist ja noch richtig jung, kehr. Du hast ja schon einiges gemacht in der kurzen Zeit.
Ja, doch, kann man so sagen.
Jetzt ist die Firma Stegmüller als Familienunternehmen übernommen worden von einer italienischen Firma, einem Italiener.
Ja.
Passt ja dann perfekt zu dir.
Ja, war aber ehrlich gesagt Zufall, muss man dazu sagen. Das ist die Firma Expo Inox.
Ja.
Es ist eine Aktiengesellschaft aus Italien, eine Gruppe, die europaweit tätig ist, ziemlich stark in der Schornsteintechnik verwurzelt ist, also hat auch ganz klassisch in der Garage angefangen, wie die Firma Stegmüller auch, hat sich nach und nach aufgebaut, sehr schnell auch Marktführer in Italien geworden, hat dann entsprechend auch strategische Entscheidungen getroffen, um sich europaweit zu expandieren. Wir waren immer in guten Kontakt mit der Firma Expo Inox, also schon vorher, auch schon vor meiner Zeit.
Ja.
Die Sache war dann so, dass wir entsprechend einfach aufgrund der Herausforderungen, die wir alle in der Branche dann doch hatten, einfach nochmal Ausschau gehalten haben. Ich habe gemerkt, dass wir einfach nochmal ein bisschen Unterstützung brauchen. Und also ich sag mal strategische, finanzielle, aber auch ich sag mal die einfach noch ein bisschen, wir müssen da viele Veränderungen reinbringen und da braucht es einen Partner dafür.
Ja.
Und Thomas Stegmüller war sowieso offen dafür, seine Anteile abzugeben. Und ich war dann verantwortlich, entsprechend einen Investor oder einen Partner zu suchen.
Okay.
Und hat sich dann auch durch Zufall, ehrlich gesagt, ergeben, dass der erste Ansprechpartner dann hier aus Italien war.
Okay.
Und die haben dann natürlich auch großes Interesse gehabt. Vielleicht auch, also ich spreche auch gut Italienisch.
Ja.
Und dann kam das eine zum anderen. Und ich würde sagen, dass das eine sehr gute Entscheidung war für alle Parteien, die dann beteiligt waren. Und das wird sich auch die nächsten Monate wahrscheinlich zeigen. Wir sind da viel neu strukturieren, aufbereiten und da könnt ihr gespannt sein.
Okay. Ja, ich sag mal, ihr seid ja, also wir arbeiten sehr, sehr lange mit euch. Jetzt gibt's natürlich auch andere Hersteller hier oder einige große, sage ich jetzt mal, die alle kennen, ob das jetzt Jeremias, Poll oder zumindest jetzt im Norden oder Schräder oder sowas ist.
Ja.
Ich kenne einige Kollegen, die nicht wissen, dass es euch gibt.
Ja. Also vom Typ her bin ich auch so, dass ich sehr gerne nicht in ein fertiges System reingeworfen werde, sondern wenn ich das Potenzial in etwas sehe und daran mitarbeiten darf und mitwirken darf, dann ist meine Neugier einfach nochmal größer und mein Ehrgeiz auch nochmal größer, da was zu verändern.
Okay.
Und das war auch einer der Gründe, wieso ich so diesen Anreiz hatte, so viel Energie zu geben in die Firma Stegmüller. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, wir werden nächstes Jahr 50 Jahre, ja. 1976 wurde das Unternehmen von Heinz Stegmüller gegründet. Und ich denke damals, ich kann da nicht so viel mitreden, aber vom Hören sagen und von so wie die Zahlen es auch alles zeigen, hatten wir einen ganz anderen Standpunkt. Mhm. Wir haben die letzten 15, 20 Jahre einfach etwas Innovation, etwas Präsenz, Marketing haben wir etwas verpasst. Mhm. Ja, da kam nicht viel von uns, das wissen wir, das gestehe ich heute auch uns selber ein im Namen der Firma. Und da wollen wir was ändern. Ja, und das ist der Grund, warum viele uns wahrscheinlich heute nicht mehr so kennen, weil wir da nicht mehr dran geblieben sind.
Ja. Ich sag mal, gerade in der Schornstein, im Schornsteinbereich haben wir wirklich viele Herausforderungen, wenn man da die tollen Ableitbedingungen sieht, die wir mittlerweile haben. Was ich ja immer gerne als Schornsteinverhinderungsprogramm bezeichne. Mhm. Wie seht ihr das? Oder
was ja, ist natürlich für uns alle, die in der Branche beteiligt sind, es macht uns nicht einfach, es macht natürlich das Leben schwerer, also der Begriff ist vielleicht gar nicht so schlecht gewählt. Am Ende ist es aber wie mit allen Gesetzen, ich denke, wir können da nicht viel dran ändern. Klar kann man Initiativen und kann in entsprechende Vereine und Verbände gehen und versuchen, da auch entsprechend mitzuwirken und das ist so wichtig.
Ja.
Aber am Ende für das Tagesgeschäft muss man mit denen Gesetze, die man dann bekommt, entsprechend doch einfach schauen, wie man damit umgeht.
Ja, ja.
Und ich finde, wir sollten uns nicht entmutigen lassen. Wir müssen schauen, dass wir uns neu positionieren. Für mich ist der Schornstein kein Auslaufmodell. Er ist ein Teil moderner Energiekonzepte, wenn wir ihn richtig einsetzen. Und es geht ja über diverse Berechnungsmethoden hinaus, bis hin zu, bist du der Erste, der das mitbekommt, ganz exklusiv. Ja, da haben wir uns natürlich, Thema Innovation, lange nichts dafür gemacht. Da sind uns ein paar Mitbewerber auch schon voraus mit dem Freistand. Ja. Ja, natürlich müssen wir jetzt ganz klar die 40 Zentimeter über First einhalten und das bedeutet für die eine oder andere Baustelle doch etwas Hindernisse und ein paar Schwierigkeiten. Ja. Wir sind erst jetzt frisch dran, vor ein paar Wochen. Wir werden einen 5 Meter Freistand rausbringen.
Okay.
Aber nicht wie die meisten anderen Mitbewerber mit sehr aufwendigen und vielen Einzelteilen und vielen Sonder- und Zubehörteilen, die nur für dieses System ausgerichtet sind. Statische Wandhalter, statische Klemmbänder, zusammengeschweißte Rohre auf 2 Meter, dickere Materialstärken und. Wir haben unser System Camino Therm und haben das getestet mit 5 Meter Freistand. Normale Rohre, normale Wandhalter. Der einzige Unterschied ist, dass die Rohre einen Einschub bekommen.
Ja.
Und dadurch, die statische Prüfung ist schon bestanden. Also wir haben den Statiker einen Test machen lassen. Das Ganze wird dann noch in Form von einem Bericht entsprechend an der Universität und damit einer DOP, eine Konformitätserklärung unterzeichnet von mir. Und dann werden wir dieses Produkt auch so an den Mann bringen. Also das wäre ein Thema, dem entgegenwirken oder Innovation schaffen. Und für mich ganz wichtig immer, und das sagen viele unserer Kunden heute auch, was ist einer unserer Qualitätsmerkmale? Die einfache Montage, die einfache Handhabung. Also wenn ich da 6 verschiedene Bauteile habe und erstmal die Anleitung halbe Stunde lang durchlesen muss, um zu wissen, wie und was ich wo einbaue.
Ja.
Wir haben unsere Rohre, die sind alle gleich mit dem Einschub für die letzten 5 Meter, stecken sie zusammen. Die Klemmbänder sind die ganz normalen, der letzte Wandhalter ist der ganz normale Standard. Und so versuchen wir da ein bisschen aufzumischen.
Ja, hört sich interessant an und bin ich immer gespannt. Gibt es andere Geschichten im Schornsteinbau als Lösungen für die Problematiken, die da kommen? Also ich sag mal, wir haben ja die für mich ist immer die Problematik, dass unsere Öfen immer empfindlicher werden. Dass die ja eigentlich hochgezüchtet sind, damit sie hohe Wirkungsgrade haben etc. Und gefühlt wird das Problem zwischen Zusammenspiel Ofen und Schornstein eigentlich immer schwieriger und auch die Kunden, wir haben jetzt wieder so aktuell 2 Fälle, die halt seit 30 Jahren so heizen und es nicht verstehen, dass sie es vielleicht heute ein bisschen anders machen müssen. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, was sich bei den Kunden durchzieht. Gibt es da Hilfen, die uns der Schornstein bieten kann? Gibt es Möglichkeiten? Ja, wir haben ja den gemauerten Schornstein, wir haben einen Edelstahlschornstein.
Ja.
Muss ich eigentlich dann immer auf den Edelstahlschornstein setzen? Ist das die bessere Alternative? mal provokativ.
Ja, es kommt mal ganz drauf an. Also wenn ich sagen würde, nehmt immer den Edelstahl-Schornstein, da wäre das ja totale Werbung nur für uns. Und also das wäre ja auch gelogen, weil es kommt ja immer ganz drauf an, wie die Lage vor Ort ist. Das kann man so pauschal nicht beantworten. Ja. Ja, das wäre nicht richtig. Ich sehe die ganz großen Vorteile vom Edelstahl-Schornstein. Deswegen, ich denke, deswegen zeigt uns der Markt ja auch, wieso es die letzten Jahre und Jahrzehnte entsprechend doch so zugenommen hat. Mhm. Wir haben ja auch andere Varianten. Ja, wir bieten ja auch einen Leichtbauschacht an. Mhm. Ziemlich einfach, und da muss man ja heute nicht mehr auf dicke Mautenschornsteine gehen. Wir bieten ja auch ganz klassisch an, dass die Bestandskamine saniert werden können. Also wir haben eine sehr große Produktpalette, und diese werden wir auch weiter noch entsprechend ergänzen und erweitern. Okay. Durch die Integration mit der Expo Inox Gruppe werden wir da noch mehr Produkte in unseren Katalog und in unserer Palette bekommen und so noch mehr Möglichkeiten bieten. Also ich finde, der Schornstein ist schon noch ein zentrales Verbindungselement, technisch wie emotional. Und gerade für Ofenbauer, die ihren Schornstein selber planen und einbauen, haben die volle Kontrolle und auch über die Qualitäten, den Design. Ich finde, es gehört schon, steht schon ganz eng miteinander.
Ja, ich sage jetzt mal vom Design her, da könnt ihr nichts für, ihr steht halt da irgendwo draußen oder der Edelstahl-Schornstein. Also wäre jetzt auch eine Frage, ich meine, ich weiß, man kann sie mittlerweile beschichten oder in Kupfer oder Ähnlichem bekommen, ist natürlich auch immer ein bisschen eine Preisfrage. Wenn ich es jetzt böse und wieder provokativ sage, dann sagen die mir, das sieht aus wie bei der Pommesbude, ne? So ein bisschen. Gibt es da Ideen oder... Könnte da mal was kommen, wo man sagt,
das wird schicker. Wir bieten ja auch Systeme im Haus an. Also beispielsweise auch aufgrund der neuen Ableitbedingungen und der BIMSCH-Verordnungen sehen wir ja auch, dass der Trend schon auch gerade, ich sag mal, in der Nische, im Luxussegment oder bei doch etwas kostspieligeren Öfen, wenn man das nötige Kleingeld dazu hat, baut man dann doch gerne einen aufgesetzten Schornstein. Ja, oder gerade bei Neubauten oder dort, wo es möglich ist, wo komplett saniert wird. Und dass da der Trend schon etwas gestiegen ist die letzten Jahre.
Okay.
Und wir haben da entsprechend auch reagiert. Mhm. Wir sind meines Wissens nach Stand heute der einzige Hersteller in Deutschland, der eine AGZ hat, eine allgemeingültige Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik für eine Decken- und Dachdurchführung. Wo entsprechend für einen aufgesetzten Schornstein ist.
Ja.
Somit können wir haben eine statische Prüfung gemacht, also gibt es eine Statik dafür, wir können den ganzen Schornstein abfangen in der Decke, selbst in der Holzdecke, haben dann eine Brandschutzprüfung in Dänemark machen lassen, also haben da ein Komplettsystem, was wir da anbieten. Und da spielt, ich sag mal, auch wieder dieses Design im Innenraum eine Lösung. Also wir haben ja auch Elemente, die dann bis zum Ofen entsprechend führen, etwas ästhetischer Design sind mit der Prüföffnung, Drosselklappe etc. Also ich finde, designtechnisch auch von außen haben wir schon immer geschaut, ich sag mal gerade unsere Wandhalter oder unsere Wandkonsolen. Da sind ganz viele Kunden entsprechend, muss sagen, hey, die sehen einfach ästhetisch aus. Okay. Da ist nicht ein Klotz dran, da habt ihr aufs Design geschaut, das ist uns schon wichtig.
Ja, ja. Du hast den aufgesetzten Schornstein erwähnt. Ich bin da immer ein wenig skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ich habe auch unterschiedliche Fälle gehabt, wo wir dann wieder die Problematik hatten, dass uns eigentlich die Umlenkung fehlte, der Schornstein zu stark gezogen hat. Dann tropft irgendwas rein, dann läuft mir das in den Ofen. Und nach deutschem Baurecht soll ja der Schornstein eigentlich eine Sohle haben, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ist richtig.
Würdest du das empfehlen, so einen aufgesetzten Schornstein? Oder?
Wir haben jetzt schon sehr viele Projekte gehabt. Und es ist ja auch immer eine Antwort zum Markt.
Ja.
Ich finde, es hat ästhetisch eindeutig was. Und wir haben die technischen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man das auch entsprechend für die Normen gültig einbauen darf.
Ja.
Also was jetzt da wirklich besser ist, kommt mir ganz drauf an. Vielleicht ist es einfacher und ist der Zug, wenn... Wobei ich sagen muss, wir haben da schon Systeme geschaffen. Also ich wir haben da echt gute Resonanzen bis jetzt. Okay. Also beispielsweise, wir haben einen Lamellenhut, einen besonderen Lamellenhut, gerade für die aufgesetzten Schornsteine, wo wir wirklich zu 99% sagen können, dass kein Regenwasser reinkommt. Okay. Wo es doch vielleicht aufgrund der örtlichen Umgebungen so ist, haben wir auch einen Kondensatabweiser zum Beispiel direkt am Dach, dass das Ganze dann am Dach direkt abläuft und nicht in den Ofen reinfließt.
Ja.
Also wir haben da schon ganz viele verschiedene Fälle, also auch mit 50, 60 Grad Dachneigung teilweise. Ja, das ist eine Riesenkonstruktion. Da haben wir auch Lösungen für geschaffen.
Okay.
Also die Resonanz bis jetzt, das Feedback von den Kunden ist positiv und mir gefällt es persönlich auch ziemlich gut, muss ich zugeben.
Ich sag mal, architektonisch hat das was, das ist immer gar keine Frage. Wie gesagt, ich bin immer so ein bisschen, ich bin vielleicht dann auch sehr vorsichtig, was das betrifft.
Vielleicht mal ausprobieren.
Ja, ja, wir haben jetzt gerade einen gebaut, also insofern, ganz drumherum komme ich ja auch nicht. Ja, haben wir im Prinzip ja schon ein paar Lösungen gehört, was in Zukunft kommen kann. Was erwartest du für eine Entwicklung in der nächsten ein, zwei Jahren? Also im Moment haben wir ja wirklich eine schwierige Situation. Ich glaube, das weiß jeder Ofenbauer, dass der Markt im Moment einfach nach der ganzen Corona- und Gasgeschichte ziemlich in den Keller gegangen ist. Ich persönlich denke, dass sich das im nächsten Jahr wieder so ein bisschen normalisieren wird. Jetzt kommt beim Schornstein ja noch diese Ableitbedingungen mit dazu, wo ich das Gefühl habe, dass bei uns, ich glaube ja, fast ein Drittel der Schornsteine, die wir früher gebaut haben, gar nicht mehr möglich sind in der Art. Was erwartest du da oder wo sind da deine Hoffnungen oder Befürchtungen?
Ich sehe es ähnlich wie du, Andreas. Ich denke auch, dass sich das Ganze wieder normalisieren wird. Wir müssen natürlich betrachten, man darf natürlich nicht nur die letzten 2 oder 3 Jahre anschauen. Wenn wir uns einen längeren Zeitraum, zum Beispiel die letzten 5 Jahre, 10 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass den Peak, den wir alle erlebt haben in den Jahren 21 und bis 23 insbesondere, dass wir jetzt langsam wieder auf das Niveau 2019 zurückgehen, 2020, je nachdem, wo man auch seine Nische hat oder wo man sein größtes Klientel hat. Und natürlich haben wir aufgrund der jetzt dann doch noch strengeren Vorschriften eine extra Belastung und noch eine extra Herausforderung. Aber ich bin positiv gestimmt. Ich denke, der Schornstein ist immer noch ein sehr wichtiger Komponent. Ich denke auch nicht, dass es irgendwann komplett ohne gehen wird. Ja, ich denke, es ist natürlich immer, liegt im Auge des Betrachters. Aber wer gerne ein schönes Kaminfeuer im Wohnraum hat und wenn es dann irgendwann doch nur noch beim normalen Kaminofen, beim Grundofen, beim Kachelofen bleiben wird und weniger in die Heizungskonzepte geht oder vielleicht nur mit Nischen wie beim Pellet oder im Hackschnitzel. Dieser Markt wird bleiben, weil ich glaube, dafür ist die Nachfrage und gerade das ist in der deutschen Kultur doch irgendwo auch, oder ich sag mal auch in der Menschheit verwurzelt, dass das Feuer verbindet und einfach Leben schafft und Gemeinschaft.
Dann ist ja die Frage, also es wird weitergehen, da bin ich mir auch ganz sicher, dass wir da weiter bauen, aber du siehst das positiv, also siehst schon, dass da auch in Zukunft ordentlich Schornsteine gebaut werden können und wir ja entsprechend.
Absolut, Lösungen wir suchen haben. Ja auch die Lösungen dafür, dass wir trotz den teilweise ja auch zu Recht, ja, man muss natürlich alles immer von allen Aspekten sehen. Manchmal übertreiben wir es ja natürlich mit manchen Vorschriften und Gesetzen. Da bin ich ja schon ganz bei dir. Aber ich möchte als auch keine Richtung festlegen. Ich denke, wir müssen einfach schauen, dass wir entsprechende Lösungen finden, anbieten können und uns den Markt entsprechend anpassen. Das war ja früher auch nicht anders.
Ja.
Es ist vielleicht was strenger als davor, aber ich denke, wir werden die Lösungen dafür finden. Wir müssen schauen, dass wir es schaffen, modulare Systeme einzubringen, weniger Komplexität und höhere Effizienz auch in der Montage einzubringen.
Mhm.
Gerade das Thema auch Digitalisierung, sowohl in der Abwicklung, im Service, aber auch, ich sag mal, für den Endkunden oder im Aftersales. Also ich denke, da haben wir noch ganz, ganz viele Möglichkeiten in der Zukunft, da noch etwas zu bewegen.
Als Stegmüller baut ihr ausschließlich für den Ofenbau wahrscheinlich nicht. Seid ihr auch beim Heizungsbauer mit dabei?
Ja, Wir beliefern alle rund um Schornstein. Also wir haben sowohl auch noch, gibt es ja nicht mehr viele, Schornsteintechnik selbst. Früher wurde es ja mehr an die Schornsteinsanierer, hat man ja gesagt, an die Schornsteintechnik abgegeben. Aber die Richtung geht natürlich schon immer mehr in die an die Ofenbauer und an die Heizungsbauer. Und da sind wir ganz breit unterwegs.
Gibt es denn da Unterschiede, wenn ihr, ob ihr mit dem Ofenbauer oder mit dem Heizungsbauer zusammenarbeitet?
Also es gibt immer individuell, also jeder Kunde ist individuell für sich.
Okay.
Hat mir persönlich auch immer extrem viel Spaß gemacht im Indienst. Ich gehe heute auch ab und zu noch mal spontan selber ans Telefon.
Okay.
Ja, die Kunden sind dann teilweise sehr überrascht. Manche hört man dann wieder nach ein paar Jahren wieder und Mensch, hi, wie geht's? Und ist immer ganz nett. Und jeder hat so seine eigene Art. Okay. Und das ist auch das Schöne, wenn man dann eine gewisse Beziehung mit den Kunden aufbaut, dann reicht manchmal auch nur ein Bild von der Außenfassade.
Okay.
Bitte Angebot. Ja, wenn der Kunde das jetzt hört, liebe Grüße an dich. Und dann weiß man aber genau, was er haben will. Dann kann man ihm ungefähr ein Angebot schon machen. Dann kann er schnell reagieren, hat nicht viel Aufwand gehabt.
Okay.
Und man weiß ungefähr, wie er gerne seinen Schornstein immer einbaut, mit welchen Besonderheiten. Ja, das ist schon, hat immer sehr viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Ist eine interessante Branche.
Okay. Und ich sag mal, aber wir bauen ja halt Festbrennstoff. Der Heizungsbauer, ist da immer noch Ölgas gefragt oder?
Viel Pellet teilweise
Pellet.
Auch.
Ach so, okay.
Ja, also viel teilweise Pellet, Hackschnitzel. Ich merke, dass die Heizungsbauer, wir bieten ja auch den Service an, die entsprechenden Querschnittsberechnungen nach der EN-Norm zu machen oder auch, wenn es Notwendigkeit gibt, Unterstützung bei den VDI-Berechnungen für die Mündungsableitbedingungen oder auch der Rezirkulationszone etc.
Fürchterliches Wort.
Ja,
wo man sich das ausgedacht hat.
Wir merken, dass die Heizungsbauer da wahrscheinlich aufgrund der ganzen Pellet-Geschichte öfter mal nach Querschnittsberechnungen fragen. Das kann ich jetzt so ein bisschen weitergeben. Da haben wir natürlich auch nochmal die Besonderheit mit dem besonderen Werkstoff und der besonderen Zulassung für die Pellet-Geschichten, wo wir entsprechend einmal die Rußbrandbeständigkeit und gleichzeitig die Feuchtunempfindlichkeit brauchen.
Ja.
Da muss ja dann der Werkstoff 4539, also nochmal ein spezieller Edelstahl, der sautenmäßig teuer ist, auch im Einkauf für uns, verwendet werden. Und das sind alles diese Besonderheiten. Und da macht man dann Berechnungen. Und ja, das ist so. Ansonsten werden die sich auch immer ähnlicher, habe ich das Gefühl. Also wir haben auch manche Heizungsbauer, die versuchen langsam alles abzudecken, die teilweise auch dann Öfen verkaufen, einbauen. Also da ist ja auch ein bisschen Wandel da, glaube ich, in der Branche.
Na gut, die müssen sich ja vielleicht manchmal auch Alternativen suchen, wenn es die Gastherme irgendwann nicht
mehr gibt. Richtig, oder gerade wenn, ich sag mal, Nachfolger kommen, gerade der jüngeren Generation oder oft auch meistens in zweiter oder dritter Generation geführt wird, da kommen Sachen wie Solaranlagen dazu oder doch noch auch Öfen etc.
Ja, ist schon breites Feld. Hast du zu Hause einen Ofen? Ich meine, jetzt bist du gerade erst 27 und hast gerade gesagt, dass du nicht mehr mit deiner Frau zusammen bist, wenn ich das richtig verstanden habe.
Richtig.
Hat man da noch Muße, Zeit und Lust auf
also,
den Ofen?
Ich bin auf jeden Fall. Also ich muss zugeben, ich bin ein Mensch, der wirklich eigentlich, ich bin überhaupt kein neidischer Mensch, wirklich.
Okay.
Ich hab wirklich immer nur auf mich geschaut und war eigentlich mit dem zufrieden, was ich hatte. Aber eine Sache, auf die ich extrem neidisch bin, ist an jedem, der einen Ofen hat.
Okay.
Das muss ich wirklich zugeben. Also ich bin vor 2-3 Jahren umgezogen nach Villingen-Schwenningen für die Arbeit. Bin in ein sehr modernes Neubau-Wohnkomplex. Es ist schon eine halb möblierte kleine Wohnung eingezogen, einfach auch aufgrund, ich sag mal, der Eile und ich nicht so viel aktuell zu Hause bin und mehr auf der Arbeit bin. Da ist leider kein Ofen drin und auch nicht möglich, einen anzuschließen. Aber das wird das Erste sein, was ich mache, wenn ich dann ein Eigenheim habe. Also ist mir ganz, ganz wichtig, da beneide ich jeden drüber. Also wenn ich bei Familie, Verwandten, Freunden zu Besuch bin, die einen Ofen haben, das ist immer das Highlight für mich, muss ich zugeben.
Gibt es eine besondere Anekdote oder ein Erlebnis, die du mit einem Ofenbauer gehabt hast, von der du uns erzählen darfst?
Ob ich das darf? Ja, ich denke schon. Ich bin da ganz, ganz frei. Nee, viele, viele, viele Geschichten. Also mir war es auch persönlich immer wichtig, das habe ich schon während der Ausbildung gemacht, als ich im technischen Vertrieb im Innendienst tätig war. Da habe ich drauf wirklich beharrt, dass ich einmal ganz klar auch in die Produktion, in die Logistik selber darf zu uns. Mhm. Habe ich auch beides gemacht. Und ganz, ganz wichtig war für mich auch, ich wollte unbedingt mit Kunden mit auf die Baustelle.
Okay.
Weil für mich war immer das Thema, ich kann ja nichts verkaufen oder zu irgendwas beraten, was ich nicht schon selber ausprobiert habe. Ja. Und oft ist es ja auch so, dass man schnell eine Auskunft braucht, gerade am Telefon, und man ist vielleicht sogar auf dem Dach oder ist vor Ort auf der Baustelle. Und wenn die Kunden dann natürlich am Telefon nur mit der Sprache versuchen, einem was zu erklären, um man vielleicht zu Beginn, wo man noch nicht die Erfahrung hatte, sich kein Bild vor Augen ausmalen kann, dann wird es teilweise sehr schwierig.
Ja.
Die Kommunikation, das Verständnis wird dann doch schwieriger, und wir sind ja alle in Eile heutzutage, und dann bist du auf der Baustelle und der Kunde möchte eigentlich schnell eine Antwort, und dann muss ich aber 2-3 Mal wiederholen, weil du es nicht verstehst, und dann brauchst du vielleicht eine Skizze, und ist ja auch alles berechtigt, aber ich habe mir einfach gedacht, es bringt was, wenn ich mir das besser vorstellen kann, weil wenn ich die Probleme selber vor Ort sehe und es gibt hier und dort einfach dann entsprechend Rahmenbedingungen oder irgendwas, wo man dann wieso man ein Sonderteil braucht oder warum das jetzt so sein muss oder warum unser System überhaupt so ist. Also wir bieten es vielleicht an, aber wir verstehen die Gründe noch gar nicht, weil es wurde irgendwann mal rausgebracht, entsprechend für eine Lösung, wo wir das Problem gar nicht kennen.
Okay.
Also bin ich ganz viel auch mit auf Baustellen, also sowohl Sanierungen, doppelwandige Schornsteine oder mit Leichtbauschächten etc., auch aufgesetzte Schornsteine mit unserem speziellen Flanschwandensystem, wo dann auch richtig cool mit dem Kran einfach das gesamte Ding, weil wir bieten das fast schon modulfertig an, das muss nur in den Ausschnitt eingesetzt werden und entsprechend dann der Ofen angeschlossen im Nachgang und oben nochmal der Schornstein nach außen geführt werden. Eine Geschichte, okay. Das war das erste Mal, es war das erste Mal, wo ich auf dem Dach war.
Okay.
Ich glaube, da hat doch jeder seine Geschichte, oder? Das erste Mal auf dem Dach. War für mich ein ganz besonderer Moment. Ich war extrem nervös. Da war ich 19, meine ich.
Okay.
Nee, sorry, 2019 war das, meine ich. Da war ich dann schon 21. Ja. Und da war ich mit einem großen Kunden von uns. Das war eine ovale Sanierung.
Ja.
Und da durfte ich mit. Der hat einen eigenen Steiger gehabt, und da war dann sogar noch auch ein Italiener zufällig, der eigentlich schon in Rente war, meine ich, aber noch ausnahmsweise ausgeholfen hat. Weiß nicht, weil er es mir zeigen musste, aber das war ein sehr guter Lehrer. Also wirklich, war richtig klasse, hat mir gezeigt, wenn ich einen Steiger aufstelle, und es war so ein altes Modell noch ziemlich, und dann die Beine ausfahren und hier und alles im Wasser und so, und dann sind wir hoch.
Ja.
Ja, so muss ich auch hoch. Ja, du kommst auch mit hoch. Also war gnadenlos. Also wie, aber hat mir gefallen. So, und dann sind wir da oben. Was waren das? 12, 13, 15 Meter hoch. Also war jetzt schon ein bisschen mit den Knien geschlottert, muss ich zugeben.
Ja.
Keine Sicherung.
Okay.
Wir haben halt den Steiger gehabt, ja. Und dann halt hinter dem gemauerten Schornstein und heb dich mal fest. Ja, und dann erstmal angeguckt, okay, wieder runter, die Rohre vorbereitet, alles mit rein. Mitarbeiter war dann unten entsprechend im Keller an der Prüföffnung oder an der Sohle entsprechend. Ja, und dann haben wir die Rohre entsprechend reingezogen.
Okay.
Und ja, bis er fast ganz unten war, gab es irgendein Problem. Das war eine ovale Anlage, sehr schmaler Schornstein. So, und da musste mein Mentor damals, oder halt der, der es mir dann beigebracht hat, musste runter.
Okay.
Meinte, pass auf, heb jetzt die 2 Seile fest. Fall ja nicht runter, heb dich fest.
Super.
Ich muss runter, der hatte irgendwelche Probleme.
Ja.
Und du hörst uns dann durch den Schornstein. Okay. Dann stehe ich da mit so 12 Meter, 15 Meter Sanierung.
Ja.
Ich habe es mir leichter vorgestellt, also das ist saumäßig schwer.
Kommt was zusammen,
und dann zittern dir die Beine noch so, du bist nur hinter dem Schornstein, hast du eine falsche Bewegung und du landest da unten. Ja, und dann höre ich nur den Schornstein, ja, zieh mal hoch, wir brauchen Platz, irgendwas stimmt nicht. Und ich ziehe den Schornstein hoch mit meiner letzten Kraft, und ich konnte nicht mehr halten, und ich höre nur, lass ja nicht fallen, ich habe die Finger dazwischen, lass ja nicht fallen, wir müssen hier die Kondensatscheibe anpassen, irgendwas mit der Höhe, und ich konnte fast nicht mehr. Ich habe gesagt, bitte, ich,
gib Gas.
Ja, hoffentlich reißt das Seil nicht, hoffentlich, aber es hat alles geklappt, das war für mich nur so ein Erlebnis, war super klasse, aber also in dem Moment ein bisschen Panik, aber im Endeffekt tolles Erlebnis, vielleicht nicht ganz konform, wie man es machen sollte, aber ich sag mal, fürs erste Mal aufs Dach. War ganz lustig.
Ja. Hört sich praxisnah an.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich sagen.
Ist nicht immer alles berufsgenossenschaftskonform, das kennen wir ja. Nee. Bei den Schornsteinen, also zum Beispiel, ihr macht ja matt und glänzend.
Ja.
Was ist da der Unterschied? Also ich habe immer wieder Fragen Kunden und dann ist das ja rau und dann wird der schneller dreckig. Also ich konnte das bisher noch nicht bestätigen, aber wie kommt das unterschiedlich zustande?
Ja, wenn wir uns das jetzt mal vom Material aus anschauen, vom Edelstahl, ist es ja so, dass das glänzende Material, das wird ja, also hat früher dazu 3D gesagt.
Okay.
Dann hieß es, ich meine, es war der Begriff, war das aus den USA oder aus Großbritannien, BA, Bright Analyte, okay, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, bin jetzt gar nicht sicher. Heutzutage sagt man aber 2R dazu, das ist, glaube ich, dann nach der internationalen oder europäischen Norm, okay, wurde das mal genormt, also 2R und bedeutet blank geglüht. Ja, okay. Also das Material ist blank geglüht, es wird in einem Glühturm entsprechend geglüht, also ist nicht geschliffen oder gebürstet etc., es ist wirklich geglüht, dadurch entsteht dieser Hochglanz. Und beim matten Edelstahl von Oberfläche hat er früher 3C dazu gesagt, heute ist es 2B international, okay, oder europaweit. Und das ist dann einfach von dem Herstellungsprozess her für die Oberfläche ein anderes Finish. Und okay, da gibt es ganz verschiedene Meinungen. Also wenn man sich das europaweit anschaut, dann setzen viele eher auf das klassische Hochglanz.
Ja.
Aber wir haben sehr viele Kunden, die auf das matt bestehen, also die das persönlich sehr gut finden oder auch, wo die Endkunden das sehr gut finden.
Ja, ja.
Ein Beispiel wäre auch für Gebäude, die entsprechend Denkmalschutz haben.
Mhm.
Ja, da darf man zum Beispiel teilweise das Glänzende gar nicht nehmen, okay, weil es sonst zu sehr dominiert. Und da nimmt man gerne das Matt. Also das ist eine Geschmackssache. Ich bin persönlich auch ein ganz großer Fan vom matten Schornstein.
Also zugeben. Ich auch, fairerweise. Deswegen frage ich auch.
Hat was.
Aber
ich finde, es hat eine gewisse Klasse.
Aber von der Oberfläche ist das eigentlich genauso glatt, oder? Also da bleibt jetzt nicht der Dreck dran haften.
Also da gibt es natürlich schon gewisse Unterschiede. Ich würde nicht sagen, dass es der Endverbraucher jetzt hier unbedingt groß oder stark merken würde.
Ja.
Wenn man da ganz in den technischen Detail geht, gibt es natürlich gewisse Unterschiede von der Rauigkeit,
okay,
von der Oberflächenrauheit. Aber ich glaube, für den Endkunden
wird das nicht dreckiger.
Ist eher Ästhetik und
okay,
wie man es optisch mehr mag, was einem mehr gefällt.
Ja. Es gibt die Prüföffnung aufgesetzt mit dem Kasten und es gibt sie eingelassen. Warum gibt es die Unterschiede?
Wie meinst du eingelassen jetzt?
Ja, es gibt ja die, dass die in der Rundung mit drin ist.
Ach, jetzt.
Und dann gibt es den Kasten, der da vorgesetzt ist.
Ja.
Die einen sagen mir, das ist die billige Variante, das ist die aufwendigere, aber welchen Nutzen habe ich davon oder wo ist der Unterschied?
Also die Prüföffnung mit Kasten ist natürlich der Standard in Deutschland.
Mhm.
Es gibt auch gewisse Regelungen, Vorschriften, dass es entsprechend auch leicht zu reinigen sein soll für den, okay, Schornsteinfegermeister. Und da hat sich das als Standard einfach rausgestellt. Das ist natürlich viel, viel einfacher zum Reinigen, wenn man da eine zugelassene Brandschutztür hat entsprechend, die man nur öffnen kann mit einem speziellen Schlüssel. Klar könnte ich den auch jeder Privatmann anschaffen, aber der Schornsteinfeger hat sowas immer parat in seinem Schlüsselbund, macht den auf, die Tür fliegt einen nicht sofort auf oder raus, sondern man kann sie erstmal schön schwenken, hat zumindest bei uns dann innen einen sehr praktischen, dicht verschlossenen noch eine zweite Prüföffnung, Deckel, sage ich jetzt mal, mit einem Schnappverschluss, den man dann auch ziemlich leicht entsprechend öffnen, rausziehen kann. Und da hat man ziemlich einfach fürs Putzen, ja. Und beim anderen musst du erstmal die Isolierung rausnehmen, dann hast du die Isolierung angefasst, hast da noch ein bisschen und dann, du kannst direkt einfach durch die Spannverschlüsse öffnen. Also es wird schon mehr bevorzugt, von den Schornsteinfeger sowieso.
Ja.
Und das andere ist wieder eine ästhetische Frage. Manche sagen, nee, ich will es ganz rund haben. Dann muss man natürlich vorher immer mit dem Schornsteinfeger sprechen, weil wenn er unbedingt immer einen Kasten haben will, dann würde ich es nicht empfehlen.
Ja.
Immer bitte vorher mit dem Rücksprache halten. Das wäre jetzt so die Unterschiede aus meiner Sicht.
Ja. Ganz was anderes. Wir haben eine Spotify-Playlist Hast du da vielleicht ein Lied, was du mit dem Ofenbau der Firma Stegmüller Schornstein verbindest?
Was hatten die von, da, das habe ich jetzt noch nicht geschaut im Voraus, das hätte ich machen können. Ja, was ist denn da so drin bis jetzt? Okay, das soll ja zu uns passen. Mir fällt da eine Geschichte ein, doch. Ob das ganz passend ist? Doch, ich würde sagen schon. Ja, das war so im Jahr 2020, würde ich sagen. Ich bin nicht mehr sicher, ob es noch während der Ausbildung oder während der Studienzeit war. Da war es einmal spät abends. Okay. Ich war noch, ja, hört sich blöd an, aber ich war noch im Büro und habe noch fleißig die Aufträge rausgeschrieben oder die Angebote gemacht. Und der Thomas Stegmüller war auch noch da. Er war auch immer sehr, sehr lange da. Und wegen irgendeiner Frage oder irgendwas kam er dann vorbei, wir sind ins Gespräch gekommen und ich hatte nebenbei Musik laufen, wo alle dann weg waren und ein bisschen einfach, um mich zu konzentrieren, habe ich da laufen lassen, Kings of Leon.
Okay.
Ja, und da lief zum Beispiel, da lief das Lied Pyro von Kings of Leon. Und da war der Thomas Stegmüller überrascht, doch mein junges Alter, so doch, also es war sein Musikgeschmack und cooles Lied und sonst wie und waren dann auch dann bei ihm im Büro und haben uns ein bisschen über Musik unterhalten und ein paar Lieder gemeinsam angehört so eine kurze Pause gemacht und das hat dann ein bisschen die Beziehung gestärkt und hat dann vielleicht auch doch noch dazu beigetragen zum einen oder anderen, also das verbinde ich damit ein bisschen.
Ja, nehmen wir mit auf.
Ja.
Ich habe dann nochmal so zum Abschluss 5 Entweder-Oder-Fragen.
Okay.
Ist immer ein bisschen spontan. Mhm. Vielleicht noch mit einer kleinen Begründung. Teamplayer oder Chefansager?
Teamplayer.
Teamplayer. Warum?
Ich finde, nur gemeinsam ist man stark. Alleine kann man nicht viel bewegen. Hm? Es gibt verschiedene Führungsstile. Mit den richtigen Leuten braucht man keine Chefansagen. Okay. Da kann man gut einfach als Anführer vorangehen. Hm? Man muss nicht von oben herab diese ganz klassische alte Hierarchie Chefansagen. Natürlich gibt es aber auch Situationen, Momente, wo man Entscheidungen treffen muss, wo man ganz klar zeigen muss, eine Entscheidung muss getroffen werden, die treffe ich und den Weg gehen wir.
Ja, so eine klare Aussage. Nudeln oder Kartoffeln?
Nudeln. Ich liebe Kartoffeln. Ich hätte es fast geschwankt, aber das wäre jetzt fast schon, ich glaube, dafür, das kann ich nicht bringen. Nudeln, das wäre jetzt. Ich muss Nudeln sagen.
Okay. Berg oder See?
See.
See. Ist das dann der Italiener in dir oder würdest du auch an die Nordsee fahren?
Ich würde auch in die Nordsee fahren. Wobei ich auch die Berge mag, würde mir besser zum Namen passen, gell? Mit dem Matterhorn.
Stimmt.
Ich mag eigentlich alles. Nee, ich hätte See gesagt.
Okay. So, jetzt haben wir nächstes Jahr ist ja wieder WM. Mit mir sind Pech, trifft Deutschland wieder im Halbfinale auf Italien. Für wen bist du dann?
Ach, ich glaube, die sind jetzt in den Playoffs, oder? Die haben es ja.
Ja, noch, aber sie Schluss. Haben ja noch die Chance, wieder reinzukommen.
Bin ich mal gespannt. Im Herzen wahrscheinlich schon für Italien irgendwo. Aber sobald dann Italien rausfliegt, was ja die letzten Jahre doch nicht ganz so selten war, war ich dann für Deutschland.
Okay. Ja, hat sich gut durchgerungen. Deutsche Vita oder Arbeitstier? Aber ich glaube, das hast du schon beantwortet.
Arbeitstier. Eigentlich.
Ja,
ja, ganz klar. Ganz klar. Da bin ich auch von der Mentalität, ich bin ja auch hier aufgewachsen, bisschen anders gestrickt. Ich meine, klar, man muss auch Spaß haben, aber ich bin jemand, der sich gerne Ziele setzt, die Ziele erreichen will und dafür dann auch alles tut und nicht einfach mittendrin aufhören will oder nur weil es jetzt etwas anstrengender wird oder irgendein Hindernis einen in den Weg gestellt wird, dass man dann aufhört und denkt, nee, ich mach's mir jetzt gemütlich und Dolce Vita, wobei man Dolce Vita ja auch anders interpretieren kann, muss jetzt auch nicht sein, dass es das komplette Gegenteil ist, aber Workaholic.
Okay. Hast du denn noch Verbindungen nach Italien?
Ja, viele Verwandten. Also größtenteils sind viele in Deutschland.
Okay.
Gerade mütterlicherseits, aber gerade väterlicherseits sind doch einige Verwandtschaften, aber wahrscheinlich auch viele, mit denen man so nicht viel Kontakt hat, sind noch in Italien und alle paar Jahre gehe ich auch mal runter und versuche den meisten Hallo zu sagen und nochmal den Kontakt zu pflegen.
Wunderschön. Ich danke dir für ein tolles Gespräch und ich glaube, du hast zumindest für mich noch ein bisschen Licht in das Dunkel der Schornsteine gebracht. Wünsche dir noch weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem jungen Wege. Ich glaube, da gibt es ja noch ein paar Stationen.
Ja, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. War mir echt eine Freude, hat Spaß gemacht. und klasse Podcast. Bin froh, dass ich heute Gast bei dir sein durfte. Danke.
Sehr gerne, ich danke dir. Das waren doch spannende Einblicke in das Leben eines jungen Mannes mit viel Energie und Engagement. Gleichzeitig ein Ausflug in die Zukunft der Schornsteine. Natürlich haben auch andere Hersteller sicherlich ähnliche oder auch ganz andere Lösungsansätze. Hinterlasst gerne in den Kommentaren, was ihr hier in der Zukunft wünscht. Lieber Antonio, behalte deine Energie und den Enthusiasmus, dann wird der Erfolg auf deiner Seite bleiben. Hat es euch gefallen? Dann bitte wie immer liken, teilen, folgen und kommentieren. Bis zur nächsten Folge.